Der WeDrive Diversity Talk live aus Wolfsburg. Ich bin Mike Nöcker.
Und ich bin Lukas Vogesang. Und wir machen gemeinsam seit 4 Jahren Fußball MML. Und alle Themen, über die wir heute sprechen werden, haben wir schon mal irgendwie behandelt.
Der Unterschied wird allerdings sein, heute kommen die zu Wort, die wirklich was zu sagen haben, weil sie schon qua ihrer Biografie sich seit Jahren engagieren und im Grunde genommen eigentlich viel besser über die Themen, über die wir immer so ein bisschen begleitend geredet haben, eigentlich hier auch heute vorstellen können.
Ja, wir haben ja immer die Distanz, ne, die Beobachterrolle, deswegen ist uns auch immer so eine Nonchalance zu eigen und so. Wir haben heute gesagt, reden wir mit den Leuten, die wir hören wollen, die mich auch interessieren, die dich interessieren, wo wir sagen, wie ist das aus eurer Sicht? Also mal so ein bisschen Perspektivwechsel.
Genau, der Perspektivwechsel, der eigentlich nur dadurch zustande kommt, dass wir nicht einfach drüber reden, sondern einfach viele, viele Fragen stellen werden. Das könnt ihr natürlich auch tun. Dafür gibt es den Livestream sowohl bei YouTube als auch bei Facebook, wo ihr eure Fragen natürlich in den Kanal mit reinschreiben könnt. Ihr könnt auch, dafür gibt es das gute alte Handy, wo ich das auch sehen werde und möglicherweise auch mit aufnehmen werde. Aber ihr solltet ihn natürlich auch teilen, weil das dann, glaube ich, auch ein Thema ist, das allen hier, aber auch bei Volkswagen, bei Fußball MML, beim VfL Wolfsburg, also alle die, die heute beteiligt sind, einfach sehr, sehr am Herzen liegt. Also teilen, was das Zeug hält und gibt uns die größte Reichweite in der Geschichte von Fußball MML.
Was mir so gut gefällt, ist, dass wir am ganz großen Rad heute drehen, also auch die schweren Themen haben, Inklusion, Integration, Rassismus und dass wir aber doch beide, und du hast so einen schönen Pep-Talk vorher gemacht, du hast gesagt, dass wir trotzdem eine gewisse Leichtigkeit uns bewahren wollen und ich habe ja noch zu dir vorher gesagt, zeig der Welt, dass du besser bist als Jörg Dahlmann.
Das mache ich auf jeden Fall sehr gerne auch, aber es ist völlig richtig und vielleicht den Satz noch und dann stellen wir jetzt mal wirklich hier alle in der Runde auch vor. Wir haben uns ernsthaft Gedanken darüber gemacht, wie wir eigentlich als Fußball-MML, die ja dann doch immer versuchen, eine bisschen Heiterkeit, ein bisschen Zynismus manchmal, ein bisschen Witz auch mit reinzubringen. Wie sollen wir eigentlich einen solchen Talk führen? Und dann haben wir irgendwann gesagt, genau so, wie wir es immer machen, mit möglichst viel vorgetäuschtem Fachwissen und den ein oder anderen Scherz.
Genau. Stellst du?
Wie du magst.
Unsere Gäste vor?
Begrüßen wir jetzt zunächst erstmal zu meiner Linken. Hier ist Tubal Tekkal.
Hallo.
Was du machst, werden wir natürlich gleich sein. So viel Fußballerin. Und heute bei Scoring Girls, beziehungsweise hast du gegründet, um durch Fußball Menschen zu helfen.
Richtig, genau. Jungen Mädchen und Frauen vor allem.
Wir begrüßen zur Rechten einen deutschen Meister, einen siebenfachen deutschen Meister. Ich habe den Fehler begangen, beim MTV Stuttgart zu sagen, sie sind sowas quasi wie der FC Bayern des Blindenfußballs. Na, da habe ich aber ganz schön einen draufgekriegt. Hier ist Alexander Fangmann.
Guten Abend. Ja, ich glaube, Stern des Südens, das will ja jeder für sich beanspruchen, deswegen da immer ein bisschen vorsichtig sein.
Und wir begrüßen im Grunde genommen die Hausherrin, ne? Also so kann man das sagen, Jeanette, oder? Du bist, das ist dein Wohnzimmer, oder?
Ich fühle mich auf jeden Fall sehr heimisch hier, ja. Schön, dass ihr da seid.
Und du musst ja auch morgen schon wieder ran.
Genau, um 14 Uhr spielen wir gegen Leverkusen.
Geht, da kann man hier gleich, Herr Fangmann ist nämlich Leverkusen-Fan. Das habe ich im Gespräch. Es geht hier direkt ans Eingemachte. Hier Leverkusen-Fan, dort Köln-Fan, hier Spielerin von VfL Wolfsburg. Also wir haben schon die Rivalitäten abgestellt.
Wir können ja mal einen richtig geilen Witz in Wolfsburg machen, oder?
Welchen?
Leverkusen, da ist er, der Fan von Bayer Leverkusen. Monster.
Morgen sind alle Heimfans von Wolfsburg auch zu Gast, oder?
Ja, genau.
Jeanette Jacapfi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Fast.
Ja. Wie würde ich es richtig aussprechen?
Jacapfi.
Habe ich das nicht gesagt?
Ja, du hast es
ein bisschen mit dem Z-Essen.
Okay.
Nicht
ich nuschel das in der Presse.
Du kannst froh sein, dass nachher noch Joscha Gibalogie kommt.
Den, weil ich ihn kenne, den kann ich vielleicht besser aussprechen dann als du.
Ja.
Aber genau, Josh kommt auf jeden Fall nachher auch noch. Der hat gerade noch gespielt gegen den FC Schalke 04. Auch das ja so ein bisschen, ja, ich hätte fast gesagt, Entwicklungshilfe? Na, nicht mehr so ganz.
Nee, also ich glaube, Schalke ist abgestiegen, da haben wir uns vorhin auch schon drauf geeinigt.
Ja.
Aber ansonsten ist es natürlich, wir sind ja deshalb hier, du musst ja erzählen, hinter uns schon die ganze Zeit die Banner, vorne die Plakate, wir haben ja diese, was ich sehr, sehr schön in diesem Claim, meine Werkseinstellung, diese ganze Vielfalt. Wie ist es denn für dich, in einer Stadt zu sein? Du bist ja auch nach Deutschland gekommen. Du bist schon lange, bist schon 13 Jahre beim VfL Wolfsburg. Wie ist es für dich? Wie wichtig ist dir das? Und wie besonders ist Wolfsburg für dich gerade dann in einer Zeit, wo diese Kampagne so gefahren wird?
Ja, also erstmal, es ist wirklich wunderschön abends, wenn man in die Stadt kommt und das Stadion sieht, die Türme sind auch Feno sieht, das sieht echt wirklich sehr schön aus, aber es ist nicht nur sehr schön, sondern es ist auch eine sehr, sehr gute Botschaft dahinter. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir hier beim VfL Wolfsburg einen großen Teil davon beitragen können, wirklich Menschenvielfalt ein bisschen näher zu bringen.
Man hat auch so das Gefühl, also ich kann es nur bestätigen, als wir gestern Abend gekommen sind, war es schon dunkel. Alle Türme waren bunt beleuchtet. Man sieht diese Plakate, du hast gerade gesagt, Werkseinstellung, eben mit Diversity. So man hat das Gefühl, das ist hier nicht einfach nur, weil es en vogue ist, sondern mittlerweile, der Verein macht das seit vielen, vielen Jahren. Mittlerweile ist das quasi auch ein Stück weit in die DNA hier übergegangen.
Ja, genau. Das ist also, wir leben das hier vor, wir leben das in dem Verein vor, vor allem auch Akzeptanz. Und das ist auch sehr wichtig für uns. Also es ist nicht nur, wie du sagst, Schein und dargestellt, sondern das ist tatsächlich unsere Einstellung.
Kannst du beschreiben, was Diversity, möglicherweise auch immer ein Begriff, weil er aus dem Englischen kommt, ja, logischerweise, unter dem sich jetzt nicht sofort jeder was vorstellen kann, was das für dich ganz persönlich bedeutet?
Für mich bedeutet das, dass wir alle unterschiedlich sind und wir haben alle unterschiedliche Kulturen und dass wir voneinander dadurch wirklich sehr viel lernen können. Und das ist für mich wirklich auch Vielfalt, dass wir aneinander akzeptieren, voneinander lernen und miteinander leben.
Tuba, das mit dem, juckt es eigentlich noch, wenn man hier so einen schön gemähten Rasen hier im Hintergrund sieht?
Also tatsächlich ja, aber wenn ich die Größe sehe, dann wiederum nicht.
Ich glaube, meine
Lunge würde das nicht mehr schaffen, aber doch, es juckt tatsächlich immer noch. Also deswegen bin ich ganz froh, dass ich mit den Scoring Girls dann wieder mal kicken kann.
Wie lange? Also das sind doch 110 Meter, das schaffst du doch noch,
oder? Ja, ich glaube, ich habe vor 4 Jahren aufgehört, für den FC zu spielen und war dann wirklich auch so ein richtiger Cut. Also gar kein Fußball mehr so richtig gespielt aufgrund von Verletzungen. Aber ja, ich könnte vielleicht eine Halbzeit spielen. Das würde ich noch hinbekommen. Aber das war's dann auch.
Guck mal, da spielst du schon mal mindestens, ich würde mal sagen, 42 Minuten länger als ich. Aber wenn wir schon mal bei dem Begriff sind, vielleicht gehen wir das mal auch in die Runde. Auch für dich die Definition Diversity. Was steckt für dich dahinter?
Also ich finde, dass sie das eigentlich schon sehr schön gesagt hat. Und wir merken es ja auch hier in dieser Runde. Ich meine, unterschiedlicher könnte die Fankultur hier glaube ich, auch nicht sein. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass ganz viele unterschiedliche Menschen eben, dass es nicht wichtig ist, wo man herkommt. Und das ist eben auch bei diesem Projekt, das ich initiiert habe, wichtig. Sondern wo man hin möchte, welche gemeinsamen Werte man hat. Und vor allem nicht auf Unterschiede zu setzen, sondern eben auf Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig bei dem Thema Diversity.
Wir haben das übrigens 1A gemixt, ne? Fällt mir gerade auf. Die Frauen sitzen hier, die Männer sind schön.
Es hat sich so ergeben. Du wolltest diese Sitzordnung so. Was mich aber interessiert, Tuba, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben uns ja bei Tennis Borussia Berlin im Mommsenstadion kennengelernt. Ich kenne ja auch deine Schwester, Düsentecker. Ihr seid ja mit dem, was ihr macht, German Dream, Hover Help. Ihr setzt euch ja auch für Vielfalt und Völkerverständigung ein. Man muss kurz erklären, du bist jesidischer Herkunft, in Hannover geboren. Wie nimmst du denn diese Vielseitigkeit, diese Diversity-Kampagne wahr, auch aus der Ferne? Weil du kommst ja auch beruflich ständig an Wolfsburg vorbei, weil du musst ja immer von Köln nach Berlin, von Berlin nach Köln. Wie nimmst du denn dann Wolfsburg und diese Kampagne wahr? Also das auch als ehemalige Bundesligaspielerin.
Also natürlich nehme ich das alles auch sehr, sehr positiv wahr. Plus, ich muss dazu sagen, VW, Volkswagen, die Hälfte meiner Verwandtschaft hat für VW gearbeitet. Deswegen liegt es bei mir sowieso immer sehr nah. Und es ist natürlich ein schönes Gefühl, das auch von außen zu betrachten, wie sich das auch seit Jahren eben festigt und wie sie eben auch sagt, dass es in der DNA ist und nicht einfach nur, damit es gut aussieht und gut sich anhört, sondern eben tatsächlich alle das auch leben. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
Die ganze, als sei es gecastet, oder? Die ganze Familie, weil deswegen baut Volkswagen so beeindruckend
ich
geile
nicht
Autos.
Ich sagen, oder? So, aber liegt wahrscheinlich daran.
Alexander, auch die Frage nochmal mit aufgenommen, das Thema Diversity. Was bedeutet das für dich?
Ich glaube, ich kann den beiden Damen auch kaum noch was hinzufügen. Ich finde auch gerade das Wort Akzeptanz und eben auch Selbstbewusstsein, sich selber gegenüber einzustehen, wo komme ich her, wer bin ich, um dann auch zu sagen, genau, wenn ich das akzeptiert haben möchte von anderen, dann akzeptiere ich das auch von anderen. Also oder alles, was andere auszeichnet. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich immer so gerne auch gleich fast schon rüberziehen würde zum Fußball. Also ich meine, deswegen machen wir Mannschaftssport, weil da jeder irgendwie seinen seine eigenen Stärken mitbringt und natürlich hofft, dass die Schwächen, die es vielleicht gibt, durch andere ausgebügelt werden und dann auch sich gegenseitig unterstützt wird.
Und das alles werden wir heute reden. Um Inklusion, um Rassismus wird es gehen, sexuelle Orientierung, Integration. Und ich habe ja gerade eben schon gesagt, Tuba engagiert sich mit den Scoring Girls. Was genau du machst? Lukas hat dich besucht in Köln. Und das schauen wir uns mal die nächsten 2 Minuten an.
Wie so vieles im Fußball haben auch die Scoring Girls auf einem Acker angefangen. Und ich treffe heute ihre Gründerin Tuba Tekkal hier in Köln.
Grüß dich.
Lange nicht gesehen.
Stimmt, ewig her. Ganz gut soweit.
Ja. Tuba, hinter uns hat alles angefangen auf diesem Stück Acker hier. Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern mit den Scoring Girls?
Das ist jetzt 5 Jahre her, aber 60 junge Mädchen sind hier rumgelaufen auf dieser grünen Wiese. Dann gab es Trikots, Trinkflaschen und es war einfach ein Fest. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, was kann ich zurückgeben, auch weil ich das Gefühl hatte, dass ich sofort abgestempelt war, nur weil ich als Mädchen das Hobby hatte, Fußball zu spielen. Wenn wir darüber reden, wie diese Mädchen waren, als sie hierher gekommen sind, sie waren sehr, sehr introvertiert. Und ich finde es einfach phänomenal zu beobachten, was für eine persönliche Entwicklung sie durchlaufen. Ich glaube, das, was mir passiert ist, das möchte ich einfach auch weitergeben. Die Chancen und Möglichkeiten, die ich bekommen habe, die versuche ich diesen jungen Mädchen zu geben. Ich bin davon überzeugt, dass der Fußball das geschafft hat, dass ich über mich hinauswachse. Und das ist genau das, was ich an den Mädchen auch weitergeben möchte.
Du gehst ja auch zu den Eltern nach Hause, um sie zu überzeugen, dass die Mädchen mitspielen können. Wie erklärst du denen Scoring Girls?
Naja, also es ist schwierig, zu Eltern zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte gerne mit eurer Tochter Fußball spielen. Ich glaube, das alleine zieht tatsächlich nicht. Die Ängste, die sie haben, sind ja, dass ihre Töchter vergessen, wo sie herkommen. Dass sie zu deutsch werden. Das heißt, die haben Angst, dass sie ihre Sprache verlernen. Aber wenn ich dann da hingehe und auf ihrer kurdischen Sprache mit ihnen spreche und sage, hör zu, ich bin zwar in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe aber nie vergessen, wo meine Eltern herkommen. Und bin sogar Bundesligaspielerin geworden, mit diesen Wurzeln. Wenn man denen einfach so eine persönliche Geschichte erzählt und denen erklärt, dass es eigentlich nur ein Gewinn ist. Ich glaube, dass das so das Wichtigste ist.
Wenn du jetzt 5 Jahre in die Zukunft schauen kannst, wo wollt ihr als nächstes hin?
Also wir wollen deutschlandweit natürlich in jeder Stadt Deutschlands möchten wir am liebsten einen Scoring Girls Standort haben. Aber vor allem auch im Irak. Ich glaube, das wäre so mein Ziel, irgendwann in 5, 6 Jahren tatsächlich darüber zu sprechen, dass wir im Irak selbst auch ein Scoring Girls Projekt haben.
Ich habe dich noch genötigt, das Ding zu machen. Der war, glaube ich, drin sogar. Ja? Ja, wir haben das 12-mal gemacht. Wir haben das 12-mal gemacht. Damit man die Scoring Girls versteht, muss man deine Geschichte kennen. Du bist als eines von 11 Kindern in Hannover groß geworden. Deine Eltern sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Jesidischen Glaubens. Wie schwer war es da, als Mädchen der Mutter und dem Vater zu erklären, ich spiele jetzt Fußball auf dem Bolzplatz?
Natürlich sehr, sehr schwer. Weil sich das für Mädchen nicht gehört, mit Schramm an Arm und Bein nach Hause zu kommen. Und dann wurde das auch einfach totgeschwiegen. Das heißt, ich habe es verheimlicht viele Jahre. Und ich hatte aber das große Glück, du sagst es, ich komme aus einer Großfamilie, dass ich Brüder hatte, die mich sehr gerne mitgenommen haben auf dem Bolzplatz und mich dann dahingehend auch immer gedeckt haben. Und deswegen, es war natürlich sehr, sehr schwer, mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Und lange Zeit wurde es mir auch verwehrt, oder ist es mir verwehrt geblieben, tatsächlich meiner Leidenschaft nachzugehen. Ich wollte gerne im Verein spielen, ich durfte nicht im Verein spielen und viele, viele Jahre nicht. Und deswegen habe ich ja erst mit 16 angefangen, im Verein zu spielen. Aber auch meine Eltern haben dann eine ganz tolle Entwicklung dann durchgemacht. Aber es war natürlich nicht von Anfang an alles rosig.
Du hast die Brüder schon angesprochen, ihr seid 6 Schwestern, 4 Brüder?
Dann wären
also
sie ja
Also ja. Du hast 6 Schwestern und 4 Brüder. Genau. Und die Brüder haben dann alle selber später Rugby gespielt, sogar Nationalspieler geworden.
Genau, also nicht alle 4, aber...
Zitat von dir, alle solche solche Hühner, solche Tiere. Wie alt warst du, als dich der Älteste warst, glaube ich, ne? Als der dich zum ersten Mal mitgenommen hat auf den Fußball. Wie alt warst du da?
7, tatsächlich. Also ich war 7 Jahre alt und er war.
Und war das für dich sofort klar? Geil, das ist der Ort. Hier möchte ich sein. Fußball, das ist mein Ding. War das etwas, wo du dann immer wieder hin musst? Also wusstest du sofort, Fußballerin, das möchte ich auch werden?
Sofort. Ja. Ja, also es hat total gebrannt in mir. Er hat mich ja nur mitgenommen. Ich durfte ja, das hat ja nicht geheißen, dass ich mitspielen darf.
Ja.
Das heißt, ich musste da sitzen und zugucken. Und,
das ist alles. Also du durftest da nur sitzen.
Ich durfte erstmal
und irgendwann den Ball hochhalten.
Und irgendwann durfte ich den Ball hochhalten, einfach um zu zeigen, was ich so kann und ob ich mitspielen darf überhaupt. So, ne? Aber meine Brüder wollten eigentlich immer, dass ich mitspiele. Es waren halt deren Freunde, die gesagt haben, nein, wir wollen ihr nicht wehtun. Das Typische. Wir wollen ihr nicht wehtun, nein, nachher weint sie und, und. Und irgendwann habe ich dann aber, und dann ist der Ball irgendwie weggerollt und dann bin ich hinterhergelaufen, habe mir den geholt und dann habe ich den 2-3 Mal hochgehalten, dann haben die so geguckt. Und ab dem Zeitpunkt durfte ich eigentlich dann auch immer mitkicken und habe den relativ schnell eigentlich schon mit 7 Jahren gezeigt, dass ich sogar besser kann als manche Jungs. Und
Die Szene klingt immer, die hast du mir schon mal erzählt, die klingt immer wie in so einem Hollywood-Film, wo so am Baseballplatz Asche, das Kind so wartet die ganze
Lukas
Zeit.
Lukas Podolski im Hintergrund.
Irgendwann kommt dieser Ball und es schlägt den und Home Run und dann darfst du mitspielen. So stelle ich mir das vor. Ich habe mal eine Frage direkt, weil Jay, du bist ja in Ungarn groß geworden. Wie war denn das für dich? Also wie gab es das auch, diesen Widerstand? Wie alt warst du, als du angefangen hast zu spielen?
Ja, also angefangen so richtig war ich auch so 7, 8, also in der Schule. Aber ich habe natürlich schon vorher, war ich nur am Ball. Es war jetzt nicht so wie bei dir, dass es verboten war oder sich nicht gehört hat, sondern es war halt einfach nicht populär. Keiner wusste, okay, Frauenfußball, was will sie denn? So war es ungefähr. Ja, mach mal. Mein Dad hat auch gespielt, zwar nicht so hochklassig, aber er hat dann halt relativ schnell auch gemerkt, okay, krass, die kann was. Und dann hat er halt mir geholfen. Dann hat er mich auch ein bisschen trainiert. Das war dann auch nicht ganz so gut, aber hat Spaß gemacht. Und ja, so bin ich zum Fußball gekommen.
Alexander hat ja, bis er 8 war, Fußball gespielt. Mhm. Dann hast du dein Augenlicht verloren. Wenn du das so hörst, völlig irre, ne? Also auch ich, jeder von uns hat Fußball gespielt und ist einfach Fußball spielen gegangen. Dass das überhaupt eben für Frauen, für Mädchen ein Ding sein könnte.
Es war ein Tabu.
Tabu, ja, es ist sogar. Ist eine völlig irre Geschichte.
Ja, aber es ist ja, das muss man ja wirklich eben dann aus der Religion her, aus der Herkunft her, das ist eben dann, ist, aber es, ich habe immer...
Man, das war übrigens eine Frage an Alexander, aber
das ich habe keine Fragen gehört. Aber ich habe auch keine Fragen gehört, danke. Danke, Alexander, ich habe auch keine Fragen gehört. In diesem,
sag mal, also, gut, dass er meine Kindheit kannte, das war eben schon spannend.
Ja. Nein, aber das sind doch Themen, mit denen man sich logischerweise als Kind nie beschäftigt.
Wenn du das jetzt aber, da ist natürlich dann schon das exotische Beispiel, wenn dann irgendwo ein Mädchen in der Jungsmannschaft mitgespielt hat, bis zu einem gewissen Alter wahrscheinlich, aber ja, dass das irgendwie Probleme bereiten konnte, das war natürlich schon ganz lange nicht gewusst. Ja.
Du bist ja übrigens Tuba, wenn ich das sagen darf, wir haben ja uns auch in Köln kennengelernt. Das ist ja auch tatsächlich eine Erfahrung, also dein dich da durchkämpfen müssen, also nicht nur durch die Akzeptanz auf dem Platz, sondern auch in der Familie. Ist ja etwas, was heute auch einen großen, großen Teil deiner Arbeit ausmacht.
Ja, richtig. Also deswegen habe ich tatsächlich auch für Harvard Help das Projekt Scoring Girls ins Leben gerufen. Das ist, glaube ich, auch nicht losgelöst von meiner persönlichen Geschichte zu verstehen, wie Lukas schon gesagt hat, weil ich es eben durchgemacht habe. Es ging vor allem um Kämpfe innerfamiliär, aber ging auch gesamtgesellschaftlich. Frauenfußball war nicht so angesehen und wir waren Mannsweiber und wir waren breite Frauen mit Kurzhaarschnitt, angeblich alle, ja.
Aber es stimmt nicht, du wurdest ja Totti genannt.
Ja, ich wurde Totti genannt, allerdings wahrscheinlich nicht wegen der fußballerischen Fähigkeiten, sondern vielmehr wegen der Frisur, aber das war tatsächlich mein Spitzname. Das war tatsächlich mein Spitzname. Und ja, es ist mir natürlich ein ganz, ganz großes Anliegen, um jetzt wieder den Übergang zu den Scoring Girls zu schaffen, einfach meine persönliche Erfahrung weiterzugeben. Und ich hätte mir seinerzeit gewünscht, so wie meine Brüder es dann später wurden, aber dass es jemanden gibt, der mich schon viel früher an die Hand nimmt und mir so ein paar Steine aus dem Weg räumt und mir sagt, du kannst es schaffen. Bis zu meinem 17., 18. Lebensjahr dachte ich, also hatte ich eine ganz krasse Opferhaltung. Ich dachte, alle anderen sind schuld an meinem Leben. Ich darf nichts und. Und durch den Fußball habe ich halt aber eine ganz andere Sichtweise bekommen und bin aus mir hinausgewachsen. Und das ist so das beste Beispiel eigentlich. Und das ist der Grund, warum ich die Scoring Girls, also das sind junge Mädchen, im Alter von 8 bis 18 Jahren, die nicht nur Fußballtraining kriegen. Also Fußball ist zwar der Weg, die Mädels zu öffnen, die Familien so ein bisschen zu öffnen, aber es geht um so viel mehr. Es geht darum, das Selbstbewusstsein zu stärken. Disziplin, Teamgeist, das Gefühl von Zugehörigkeit, Zusammenhalt. Und ich glaube, das sind so ganz elementare Dinge, die sehr wichtig sind, gerade für junge Mädchen mit Fluchterfahrung, weil ich ziele dieses Projekt dann nicht nur auf Flüchtlingsmädchen sozusagen, sondern eben auch deutsche Mädchen, die nicht die finanziellen Mittel haben, Vereinssport zu betreiben. Und deswegen ist es extrem wichtig, eben diesen jungen Menschen oder diesen jungen Frauen auch zu zeigen, ihr könnt trotzdem so dazugehören und mitbestimmen.
Aber ist es nicht auch das, was am Fußball dranhängt? Also wenn du als junge Frau, die mit 16 anfängt, Fußball zu spielen, mit, glaube ich, 20 oder 21 nach Hamburg ziehst und dann da Fußball zu spielen, professionell. Das war ja auch der Moment der Emanzipation von der Familie, plötzlich allein, also eigenes Geld verdienen, plötzlich eine eigene Wohnung zu haben, für sich selbst zu sorgen, auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist doch auch das Entscheidende gewesen. Also das ist doch auch etwas, was bei Scoring Girls immer mitschwingt.
Absolut, natürlich. Also als ich, wie gesagt, das erste Angebot vom HSV hatte, habe ich 2,5 Jahre für den Verein gespielt und 2 Jahre davon habe ich nur geweint, weil ich auf einmal aus dieser Großfamilie raus war. Ich meine, Hannover, Hamburg, 1 Stunde Fahrt, ja, aber ich war dennoch alleine für mich und
oder 1 Stunde Vorsprung.
Oder 1 Stunde Vorsprung, wie man es nimmt. Und genau, und das ist natürlich auch so ein Weg gewesen, den musste ich bestreiten quasi. Es war sehr wichtig für meine persönliche Entwicklung. Und deswegen ist es genau das, was Lukas auch sagt, dass es eben 1:1 versuche ich das alles, diese ganzen Erfahrungswerte, die ich eben gemacht habe, die nicht immer alle gut waren, aber 1:1 zu adaptieren für die Scoring Girls.
Janet, als du nach Integration, als du nach Deutschland gekommen bist, du sprachst kein Deutsch, du sprichst übrigens, darf man das nach 13 Jahren noch sagen, du sprichst hervorragend Deutsch.
Dankeschön.
Nein, also man hört es kaum noch und trotzdem, ich sage das nur deshalb, weil man sich im Zweifel gar nicht vorstellen kann, dass du hier nach Deutschland gekommen bist und kein einziges Wort Deutsch gesprochen hast.
Ja, also ich habe tatsächlich Deutsch gelernt in Ungarn, aber das kann man ja gar nicht, also das war nicht wirklich viel. Und als ich hierher kam, ich so, oh mein Gott, ich verstehe plötzlich alles. Irgendwann mal, ne? 1,5 Jahre. Aber es war nicht so einfach. Es war nicht so einfach, wie ich es lange gedacht habe, weil ich habe das irgendwie ein bisschen verdrängt, vergessen. Aber manchmal habe ich auch einfach ja gesagt, wenn sie mich gefragt haben, hast du es verstanden? So, ja, lass mich einfach. Aber für mich war es sehr wichtig, dann tatsächlich die Sprache zu lernen, weil ich diese Sprache auch schön finde. Auch es ist jetzt keine Schleimerei, ich finde es wirklich schön.
Ich finde sie eigentlich sehr hart.
Ja, aber ich finde die Sprache wirklich schön. Und für mich war das gar keine Frage. Ich lebe in diesem Land, ich verdiene hier mein Geld. Ich möchte die Leute kennen, ich möchte die Sprache kennen, ich möchte auch diese Kultur kennen. Und ich wusste, dass Sprache wirklich der Schlüsselelement dazu ist. Und das war für mich halt einfach sehr wichtig.
Waren wir Deutschen nett zu dir? Also hattest du das Gefühl, hier willkommen zu sein?
Ja, doch. Also das ist immer so eine Frage. Nimmt man das persönlich, wenn man verbessert wird in der Sprache oder ausgelacht
wird?
Völlig normal. Lukas macht das heute in jeder. Man muss ja wissen, Mike Nöcker hat mit Fußball-MML Deutsch gelernt.
Ja. Auch ein bisschen Integration ist das auch irgendwie.
Ich finde es nicht schlimm. Also wir haben uns sehr oft wirklich totgelacht, was ich für Sachen gesagt habe. Aber das gehört dazu, da lernt man auch schneller.
Ich finde das ganz spannend, dass du sagst, wie wichtig dir das war, sozusagen verstanden zu werden und auch zu verstehen. Ja. Es gab ja nach dem Flüchtlingssommer 2015 hat de Maizière mal im Fernsehen gesagt, es muss auch eine Ankommenskultur geben und nicht nur eine Willkommenskultur und hat wirklich brutal auf die Fresse bekommen für diesen Satz. Aber so ein bisschen ist ja was drin. Es muss ja jeder einen Schritt auf den anderen zugehen. Also eine Willkommenskultur, klar, mit offenen Armen und sagen, ihr seid bei uns willkommen. Aber wenn jemand nach Deutschland kommt, eben auch sagt, ich möchte die Sprache lernen, ich möchte dabei sein, ich möchte ein Teil dieser Gesellschaft sein.
Zumal es ist ja auch keine Einbahnstraße. Genau. Also das versuche ich auch immer den Eltern von den Scoring Girls zu erklären, dass das ja auch ein Mehrwert ist und eben das eine das andere nicht ausschließt. Und ich glaube, das ist das, also man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, schwingen auch ganz viele Ängste mit rein. Ne? Also so, wie ich es eben im Einspieler gesagt habe, die Angst vor Entwurzelung, die ist ja ganz, ganz heftig. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man, wenn man mit ihnen spricht, ihre Ängste und Sorgen auch ernst nimmt, aber dann eben auch sagt, ihr müsst auch einen Schritt quasi auf uns zugehen und dass das eben das eine das andere nicht ausschließt.
Ich habe noch eine Frage, Tuba. Die Kraft des Fußballs. Also wenn wir darüber reden, dass Mädchen oft Schwierigkeiten haben, überhaupt Fußball spielen zu dürfen. Dann ahnen wir dahinter natürlich, dass das auch teilweise eine kulturelle Herausforderung ist, weil es eben auch durchaus Kulturen gibt, wo der Mann quasi mehr Rechte hat oder als das stärkere Geschlecht angesehen hat als die Frau. Was kann in deiner Arbeit, was kann Fußball und welche Kraft könnte er sogar entwickeln, wenn man noch viel, viel mehr Fußball spielen lässt, Mädchen mit solcher Herkunft Fußball spielen lässt?
Ich habe ja zum Beispiel ganz viele Scoring Girls, die in ihren Herkunftsländern keinen Fußball spielen durften. Also es war verboten, grundsätzlich. Und jetzt hier auch erstmalig quasi die Möglichkeit bekommen dazu, dieser Leidenschaft, die sie eigentlich schon immer in sich gespürt haben, auch nachzugehen. Ich hatte sogar Mädchen, die sich im Herkunftsland sogar als Junge verkleidet haben, um Fußball zu spielen. Ich glaube, dass die Kraft des Fußballs, ich bin davon überzeugt, dass die Kraft des Fußballs enorm ist. Also Sport allgemein, aber jetzt sprechen wir ja mal vom Fußball. Ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf, wie viele Toren und Türe der Fußball öffnen kann tatsächlich. Und es ist auch extrem wichtig, dass eben so Vereine wie Wolfsburg oder eben auch andere Vereine, wie mein Club beispielsweise, der 1. FC Köln, dass die sich auch dieser gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind und das eben auch versuchen zu leben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir durchaus auch mehr tun können in diesem Bereich, gerade auch, um junge Mädchen zu erreichen, um ihnen das Gefühl zu geben, dass sie dürften, wenn sie wollten, aber auch also viel mehr noch machen können. Dennoch sind wir, wenn wir jetzt einfach von vor 20 Jahren sprechen, auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber das kann uns ja nicht zufriedenstellen, zu sagen, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und deswegen hoffe ich einfach, dass noch mehr Vereine da noch offener sind, von Verbandsseite aus und dass wir es schaffen, ganz viele tolle junge Menschen, vor allem auch Jungs, zu erreichen.
Ich habe abschließend zudem noch eine Frage an euch beide. Es ist eine ganz interessante Diskussion. Ja, Joachim Löw hat ja diese Woche öffentlich bekannt gegeben, dass er nach der Europameisterschaft aufhört als Bundestrainer. Und dann wurden ja die üblichen Verdächtigen sofort wieder in den Topf geworfen. Flick, Klopp, Rangnick,
Matthäus.
Und dann kam die Debatte auf, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in den sozialen Netzwerken. Warum werden da nur Männer gehandelt? Wieso steht da nicht auch Frauen da? Wieso ist da nicht ein Name aus dem Frauenfußball? Es trainieren ja auch Männer Frauenmannschaft. Also ich denke da immer aus Berliner Sicht an Turbine Potsdam, die lange einfach einen sehr erfolgreichen Männertrainer hatten. Ist das etwas, was ihr verfolgt? Ist das auch ein Reflex, den ihr beide hattet, dass ihr gesagt habt, ey, das ist der Bundestrainerposten, könnte eigentlich auch ein Bundestrainerinnenposten sein, nach 16 Jahren Kanzlerin?
Können ja, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass die schon so weit sind. Dass die tatsächlich da die Männer beim DFB sind tatsächlich noch nicht so weit, eine Frau da an diese Position zu setzen oder zu stellen. Ich weiß noch nicht mal, ob eine Frau bereit wäre, diesen Job auch anzunehmen. Also falls jemand zuhört, ich habe Zeit.
Das ist lustig, weil
ich wollte dich eigentlich gerade richtig reinreiten und sagen, komm, was ist denn? Wie habt ihr das beim Vorbewusst, weil ihr ja auch sehr eng mit der Männermannschaft seid und da ja auch viel Austausch besteht und so. Wie nimmst du so eine Diskussion wahr? Also die ist ja sehr artifiziell geführt. Da kommt jemand, sagt von oben drauf, warum nicht einen Frauennamen? Dann steht da aber nicht mehr. Also wen? Dann denkt man Silvia Knight, wer würde dir da sonst noch einfallen? Und dann ist die einfach da, die Diskussion. Aber führt ihr die in der Kabine? Gibt es solche? Einfach mal, dass du uns mal einen Einblick gibst, so in diesen Profi-Alltag, was das angeht.
Ja, also ich habe das auch mitbekommen, dass er gegangen ist. Und also wir haben jetzt keine große Diskussion geführt oder wenn geführt wurde, ich war nicht dabei. Aber deshalb, wie du auch schon gesagt hast, dass es keine Frauenname da war. Aber solange wir das immer Männerfußball und Frauenfußball trennen, ist diese Frage auch eigentlich beantwortet. Und so wie du sagst, es ist für mich auch klar, dass der DFB noch nicht wirklich bereit ist dafür.
Wie meinst du trennen? In der Berichterstattung oder in dem Mix auch von Mannschaften? Also
das ist halt gesagt, wir könnten einfach auch über Fußball reden, nicht explizit über Männerfußball und Frauenfußball.
Es geht ja da, glaube ich, auch um die Durchlässigkeit. Ne? Also dass man sagt, wenn Männer die Frauenmannschaft trainieren, wenn das geht, könnte dann theoretisch auch eine ehemalige Nationaltrainerin der Frauen auch Bundestrainer werden. Das ist ja letztendlich das, worum es in dieser Diskussion geht.
Was ist mit dir, Jeanette? Du beendest deine Karriere. Nach 1954 macht endlich auch Deutschland mal dicke Backen. Eine Ungarin wird Nationaltrainerin.
Hab keinen Trainerschein. Okay.
Gut, aber das hatten wir auch schon.
Aber ihr empfindet das, also das interessiert mich jetzt wirklich, ihr empfindet das jetzt auch nicht als komplett Schlag in der Fresse, wenn jetzt plötzlich Hansi Flick Bundestrainer wird und keine Frau.
Naja, ich sag mal so, es ist ja ganz frisch erst, dass eine Inka Grings oder eine Imke Wibbenhorst Männermannschaften trainieren, genau, tatsächlich in der Liga. Ich glaube, das höchste ist Oberliga.
Erwischst du uns.
Ich glaube, die vierte. Oberliga. Ja, danke, Sport. Das war ja Regionalliga, ne? Ja, ich habe das mal in der Zeit gelesen.
Ja, so. Rettet mich und, das? Nee, aber wenn wir darüber reden, Lukas, du sagst gerade von wegen ehemalige Nationaltrainerinnen könnten ja Nationaltrainerinnen der Herren werden. Warum nicht ehemalige Bundesligaspielerin? Ja. Also warum muss der Status sein, ehemalige? Also verstehst du? Deswegen, ich glaube, es gibt ganz viele tolle Frauen da draußen, die ganz viel Ahnung haben und denen ich das auch zutraue. Obwohl, das war jetzt ein doofer Satz, weil jetzt müsste ich einen Namen nennen wahrscheinlich. Aber ich glaube schon, dass es da draußen ganz viele tolle Frauen gibt, die das machen könnten tatsächlich. Ob es eine Frau gibt, die sich das zutraut, weiß ich nicht.
Ich finde sowieso, man könnte mal eine Lanze dafür brechen, dass Frauen auch endlich mal in Führungspositionen von Vereinen mit, wo ist die erste Präsidentin eines Fußballvereins, wo ist die erste Schatzmeisterin? Ich glaube, es gibt viele Bundesliga-Vereine, die wären finanziell besser dran, wenn die Frauen mal die Finanzen übernehmen würden.
Obwohl wir gerne shoppen.
Obwohl ihr gerne, ja, das könnt ihr dann ja auch
Vereinsgeld.
Nein, aber jetzt mal Scherz beiseite. Also ich glaube, dass das auch der Kultur des Fußballs auch jetzt gerade, ich meine, wir haben so viele auch im letzten Podcast über Geisterspiele geredet und über die Art und Weise, was da wirklich teilweise unflätig reingebrüllt wird. Also diese ganze Tonalität des Fußballs, ich glaube, würden Frauen dem Fußball, dem Männer-Profifußball wahnsinnig gut tun.
Zumal wir reden doch heute von Diversität. Und ich meine, wenn wir alle etwas gelernt haben, dann ist es doch tatsächlich, dass das einfach nur ein Mehrwert ist. Und niemals irgendwie, weil natürlich unterschiedliche Blickrichtungen immer perfekt sind. Und deswegen, ja, also ich bin dafür.
Man muss eines mal sagen, wir stehen als Fußball-MML, ich spreche für Lukas, ich spreche aber auch für Micky, der heute nicht hier ist. Wir stehen total auf euch, auf eure Projekte, auf das, was ihr macht. Und wir wollen euch vor allen Dingen jetzt jemanden vorstellen, der durchaus eine sehr herausfordernde Stellung hat. Er ist nämlich Inklusionsmanager beim Württembergischen Landessportbund. Dafür bin ich nach Stuttgart gefahren, war beim MTV Stuttgart, denn ganz nebenbei ist Alexander Fangmann auch noch siebenfacher deutscher Meister im Blindenfußball. Es geht um Inklusion, um Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen im Sport und speziell im Fußball. Ich bin verabredet mit Alexander Fangmann. Er ist Inklusionsmanager beim Württembergischen Landessportbund und er ist deutscher Meister. Boah, das ist also das ominöse, ich kann, hier kann man auch verwenden, klingt nur gut. Du selbst warst 8, als du dein Augenlicht verloren hast und hast bis zu dem Zeitpunkt Fußball gespielt, dann eine lange Pause gemacht und dann ja wieder angefangen, Fußball zu spielen. Kannst du beschreiben, was sich da in deinem Leben verändert hat, als du wieder Sport gemacht hast?
Vor allem hat sich verändert, dass ich wieder den Sport in einer Gemeinschaft machen konnte, also in einer Mannschaft zusammen Ziele erreichen konnte. Und das habe ich gleich beim Fußball eben gemerkt, das ist genau das, was gefehlt hatte, was mir Spaß macht als Sport. Voneinander lernen, ja, also dass man wirklich von jedem was lernen kann, egal ob er eine Behinderung hat oder nicht. Also mit dem Blindenfußball funktioniert so, dass wir eben dieses Feld haben mit eben zwei Längsbanden, 40 Meter lang, 20 Meter breit. Wir haben Tore, die sind so groß wie beim Feldhockey, 3,66 breit, etwas größer als Handballtore. Ansonsten eigentlich das alles das, was man aus dem Futsal vielleicht kennt, weil der Blindenfußball sich eben aus dem Futsal ableitet und eigentlich das komplette Regelwerk identisch hat, bis auf eben die behinderungsspezifischen Eigenarten. Also dass man sich bemerkbar machen muss durch dieses Boy, was wir sagen. Boy, Spanisch für ich komme. Und so verhindert man natürlich erstmal Zusammenstöße, aber kann natürlich auch anzeigen, Achtung, ich greife dich jetzt an, weich mir bitte aus.
Ihr habt einen Ball, der klingelt, richtig?
Ja. Warum ist Sport vor allem oder vielleicht sogar auch Fußball vor allem für das Thema Inklusion so wichtig?
Ich denke, gerade beim Sport oder auch im Speziellen beim Fußball ist eben alles unwichtig, was neben dem Platz als Hindernis erscheint. Solange du eine Leidenschaft für den Sport, für den Fußball verfolgst, dann ist das das Wichtige und das vereint eben. Da spielen dann sowas wie eine Behinderung oder Einschränkung insgesamt keine Rolle. Wir wünschen uns eigentlich immer, dass unser Sport noch ein bisschen professioneller vonstatten gehen kann. Also viele Leute stecken sehr viel Zeit rein, gerade so auf Nationalmannschaftsebene, dass es einfach auch noch mehr Wertschätzung von außen vielleicht bekommt. Ja, schon auf jede Hilfe und Unterstützung eben angewiesen sind und hoffen, die auch immer durch guten Sport dann auch zurückzahlen zu können, weil ich glaube, das ist das, was Blindenfußball auch auszeichnet. Das ist auch für Zuschauer sehr attraktiv.
Es geht um Inklusion, um Menschen. Wie das funktioniert, darüber werden wir gleich natürlich genauso reden, aber zunächst erstmal müssen wir eigentlich mal ganz kurz, Alexander, über deinen Job reden. Inklusionsmanager beim Württembergischen Landessportbund. Das klingt also wahnsinnig verantwortungsvoll, das ist ein Monstertitel, oder? Also, was steckt dahinter? Was machst du?
Also hinter dem Titel steckt erstmal der Grund, dass es aus einem DOSB-Projekt entstanden ist. Das Sport-Inklusionsmanager-Projekt lief 2 Jahre lang über den DOSB. So bin ich sozusagen in dieses Berufsfeld Sport gelangt. Tatsächlich versteckt sich dahinter eigentlich die Arbeit, Vereinen aufzuzeigen, was Inklusion im Sport bedeuten kann, wie sie eben selber aktiv werden können, welche Unterstützungsleistungen es von Verbandsseite gibt, die es eben in vielfältiger Form gibt, von finanzieller Unterstützung bis zur tagtäglichen Beratung von Vereinsmitgliedern, Trainern, Übungsleitern, Vereinsmanagern, also die eben auch im Verein was zu sagen haben, die so ein bisschen in die Richtung zu leiten, dass es eben in allen Sportarten, heute sprechen wir viel über Fußball, aber ich habe jetzt auch sehr viele andere Sportarten eben gelernt, sehr gut möglich ist, gemeinsam Sport auszuüben, wenn es auf einem gewissen Niveau eben stattfindet.
Kannst du sagen, mit welchen Problemen, Herausforderungen du da so täglich konfrontiert bist?
Ja, also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Ich denke, eins, was wir eben auch schon mal hatten, ist tatsächlich dieses, wie kann denn das überhaupt gehen? Also so den ersten Schritt zu wagen, sich dem Thema zu öffnen, so dieses Willkommenskultur, nicht nur irgendwie in der Satzung irgendwo stehen zu haben, man macht es für jeden und jeder darf kommen, sondern auch wirklich sich so zu öffnen, dass das auch sichtbar ist, also dass man auch nicht nur sagt, ja, klar, bei uns kann jeder kommen, es kommt nur keiner. Die Anfragen müssen ja auch erstmal kommen, also daher muss man schon auch ein bisschen offensiv damit umgehen, weil Menschen mit Behinderung oft einfach aus ihrem Alltag sehr viele Hürden kennen und erleben. Dann kommen die nicht unbedingt auf die Idee, beim Dorfverein um die Ecke nachzufragen, ob sie da in der Sportgruppe mitmachen können, weil sie einfach denken, die schreiben nichts davon auf ihrer Webseite, die haben keine bestimmten Angebote für mich, ich passe da gar nicht rein, weil die Trainer sich nicht auskennen. Wobei wir dann natürlich auch immer sagen, ein guter Trainer oder guter Übungsleiter muss sich auch jetzt nicht speziell mit Behinderungen auskennen, er sollte einfach nur mit dem Thema Vielfalt sich auskennen, das sollte jeder guter Trainer ja hinkriegen, also auf verschiedenen Niveau Angebote schaffen zu können.
Also einen Punkt muss ich ehrlicherweise beichten. Ich war nie besonders gut darin, auf behinderte Menschen zuzugehen. Ich weiß nicht warum, ich kann es überhaupt nicht erklären, es gibt keinen Grund dafür, es ist nie irgendwas, was das in mir ausgelöst hat. Aber ich habe eins in Stuttgart gemerkt, durch Sport ist sofort eine so total normale Ebene da und es macht Klick und man ist sofort drin und alles, was man möglicherweise in irgendeiner Form an Manschetten oder Ähnlichem gehabt hat, ist sofort weg. Ist das etwas, was du nicht nur bei mir erlebt hast, sondern möglicherweise auch der Grund ist, warum du das tagtäglich in deinem Beruf machst?
Sicherlich, wobei ich tatsächlich vielleicht an dieser Stelle mal beichten muss, dass es mir auch ganz lange Zeit so ging. Also ich konnte selber, obwohl ich ja selber sozusagen als schwerbehindert gelte mit 100%, nicht so gut auf andere Menschen mit anderen Behinderungen zugehen, weil ich auch nicht sehe, wie ich dann eben damit umgehen kann. Was hat der Mensch denn? Sitzt der im Rollstuhl? Hat der vielleicht irgendwie eine andere körperliche Behinderung, die ich irgendwie gar nicht einschätzen kann? Das hat schon auch gedauert. Ich glaube, das ist dann wirklich erst mit dem Erwachsenwerden gekommen, dass man da einfach seine eigene Offenheit entdeckt hat. Und ich denke, gerade im Fußball, klar, ich meine, du hast unsere Truppe erlebt, die sind nicht auf den Mund gefallen.
Alter, da werden wir wirklich, also, Leute, da werden wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mein lieber Mann.
Nee, aber also, das ist natürlich der wichtigste Punkt. Also ich weiß von manchen nicht mal den Grund, warum sie nichts mehr sehen, weil mich das in dem Moment nicht interessiert. Wir spielen zusammen Fußball und darum geht's. Wir wollen trainieren und natürlich muss man manchmal diese Klassifizierung im Behindertensport eben machen, also feststellen lassen, warum, in welchem Grad bin ich behindert, ja, oder in dem Fall eben, was habe ich für eine Augenkrankheit und wie stark schränkt sie mich ein beim Sport. Aber letztlich spielt es im tagtäglichen Umgang natürlich überhaupt gar keine Rolle. Und wir sind ja nicht nur blinde, stark sehbehinderte Menschen, sondern haben ja eben auch sehende Mitspieler, Mitspielerinnen, Torguidinnen. Also da sind wir natürlich sowieso auch ständig mit allen anderen Sinnen dabei. Deswegen ist das nicht so auf eine, ja, auf das Thema Blindheit festgelegt.
Das habe ich ja heute erst gelernt, dass der Torwart, da denkt man nicht drüber nach, dass der Torwart beim blinden Fußball sieht.
Ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Mike stand bei uns auch im Tor. Ich glaube, war in dem Moment schon auch blind.
Der Alexander aus Stuttgart, der wettet, er kann den Mike Nöcker schon erkennen. Ne?
Am Schmerzensschrei.
Nein, aber das ist aber genauso, diese Berührungsängste, die hat man oft schon. Also man weiß nicht, es ist diesen ersten Schritt zu machen. Und uns ist aufgefallen, als Mike erzählt, als sie dann weggegangen sind, haben sie dir noch zugerufen, wir sehen uns am Samstag. Und da hat mich interessiert, wie reagiert ihr denn darauf? Ihr habt ja wohl auch einen derben Humor, aber wie reagiert ihr auf solche Formulierungen? Wir sehen uns am Samstag. Dann habe ich in einem Text über euch gelesen, mit Blick auf den Saisonstart. Augen zu und durch. All diese Sachen, wo wir dann automatisch zucken.
Kann man
ihr
doch
lacht
nicht sagen,
euch wahrscheinlich kaputt, oder?
Ich glaube, wir lachen nicht kaputt. Das ist Sprachgebrauch. Das ist jetzt, in dem Fall sind es ja Formulierungen mit, wenn es die Zukunft betrifft oder eben wir sehen uns, das ist ja, kann man auch, bevor ich da jedes Mal sagen muss, wir treffen uns oder schlimmst noch, weil wir hören uns, ja, dann klinge ich nicht, dass wir nur telefonieren vielleicht, weiß ich nicht. Das ist, da legt, glaube ich, niemand irgendwie den Finger so drauf in die sprachliche Wunde, dass man da irgendwie denkt, das darf man nicht mehr sagen, weil das ist einfach ganz normal und wir benutzen das ja genauso. Also
aber sehen, gibt es,
im Sinne von treffen.
Gibt es sprachliche Grenzen, wo du sensibel reagierst?
Ich glaube, inzwischen gerade sowas wie, wenn es um der Behinderte, der Blinde, also wenn man jetzt nur das auf die Eigenschaft runter reduziert, dann ist klar, dass man da dann sensibel drauf reagiert und das natürlich auch vor allen Dingen dann auch berufswegen macht, dann man einfach auch guckt, dass man da eine gute Formulierung immer, die allen gerecht wird, findet. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man den Menschen nicht auf diese eine Eigenschaft, nur weil der Lukas ist und irgendwie leider das Problem hat, ein Hertha-Fan zu sein, dann sage ich auch nicht immer der Hertha-Fan Lukas, das ist ja sein Handicap, da kann er halt nur umgehen, aber andersrum muss ich einfach wissen, was der Mensch dahinter steckt und nicht die Eigenschaft.
Jetzt ist aber genau das ja seit Jahren ein großes Thema, gerade auch so im Fernsehen, in der Comedy, in den sozialen Netzwerken. Wie macht man Satire, wie macht man Comedy, wie ist Humor mit Minderheiten, mit behinderten Menschen, wie wird damit umgegangen? Und der Dritte im Bunde von Fußball MML hat ja, also Micky Beisenherz hat ja sehr lange eine Sendung zusammen mit Oliver Polak gehabt, die hieß Das Lachen der Anderen. Dort sind sie zu marginalisierten Gruppen, zu Behinderten gefahren, Menschen mit MS, Menschen mit Down-Syndrom, Kleinwüchsige, haben die eine Woche begleitet und haben dann darüber ein Stand-up gemacht. Da gab es viel Lob, glaube ich auch unter anderem Fernsehpreis, aber es gab auch ganz, ganz viel Kritik. Und Micky Beisenherz hat damals geschrieben in einer seiner Kolumnen, und das habe ich dir mal mitgebracht als Zitat, und ich lese ab, Menschen mit Behinderung verdienen es, genauso verarscht zu werden wie Glatzköpfe, dicke, dünne, rothaarige, Piloten oder Banker. Denn da beginnt die wahre Inklusion. Wie siehst du das?
Genau so. Also ich glaube, das kann man nicht anders sagen, weil einfach Was bringt es nur den Menschen auf diese Eigenschaft, wirklich nochmal zu reduzieren und nicht zu sagen, er hat genau denselben Humor oder kann auch genau darüber auch lachen, weil ich meine, wir müssen so oft über Sachen lachen im Leben, die aufgrund dieser Behinderung entstehen, vom sehen wir uns bis Samstag oder sowas, ja, also das ist ja wirklich Alltag für uns und da sollte man wirklich, eben wenn man selbstbewusst genug ist und damit umgehen kann, kann man auch selbstbewusst darüber lachen.
Es gibt ja einen Unterschied zwischen so mitlachen, um dabei sein zu dürfen, oder wirklich herzhaft darüber lachen können. Also ihr könnt über sowas auch herzhaft lachen.
Über die besten Blindenwitze können wir am besten lachen, ja.
Also, ich habe aber keinen Rat, keine Sorge.
Ich hätte dich auch nicht gefragt. Wir sind ja hier nicht in der NDR-Talkshow.
Aber ich kann ehrlicherweise bestätigen, also als ich in Stuttgart war und gehört habe, was da für ein Humor herrscht und wie gegenseitig sich wirklich nicht nur irgendwie so ein bisschen gefrotzelt wird, sondern sich hardcore verarscht wird. Also nur um eine Szene zu erzählen, es war jemand aus eurer Mannschaft, der eine neue Freundin hatte und der sehende Trainer sagte die ganze Zeit, ja, aber die ist ganz süß, die war doch hier, hast du es nicht gesehen? Die hat in der Kabine neben dir gesessen und ich dachte, okay, wenn ich jetzt nur die Hälfte davon als Witz machen würde, wird mich, glaube ich, komplett Twitter vernichten.
Aber war das nicht auch mal, das war doch ein lösendes Gefühl, oder? Da warst du doch...
Ja, es war nicht nur, also es war... Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Alexander, aber ich hatte das Gefühl, so ab da, als ich gemerkt habe, okay, haben wir auch ganz miteinander gesprochen. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich dich gefragt habe, wie oft es dir eigentlich noch passiert, dass du irgendwo gegenläufst. Und hinterher habe ich mir gefragt, oh Gott, hätte ich das eigentlich sagen dürfen? Und dann dachte ich, nee, wir haben einfach durch diese Ebene, ist eine völlig normale Sprache entstanden und vor allen Dingen auch eine Beziehung, wo man einfach ganz normale Dinge, die den anderen interessieren, auch einfach fragen kann.
Ja, das ist, glaube ich, auch der Punkt. Man muss eben das fragen, was einen im Kopf rumschwirrt. Und wenn es am Anfang eine dumme Frage ist, dann gibt es eben vielleicht eine dumme Antwort zurück. Oder man hat es aber für sich erstmal geklärt und dann hat man diese eine Barriere im Kopf schon mal erledigt. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt.
Ich wollte auch gerade mal fragen hier, Tuba und Jay, ihr kennt das doch aber auch, wenn ihr auf dem Bolzplatz groß geworden seid und früh Fußball spielt, ihr kennt doch auch, ihr kennt doch diesen Locker-Talk, dieses wie miteinander reden, dieser Trash-Talk, der passiert und so, dass da durchaus auch mal Wörter fallen, die man in der Öffentlichkeit nicht wiedergibt. Ist das auch so, seid ihr deswegen offener, weil ihr einfach nochmal, weil ihr auch sozusagen durch eine härtere Schule gegangen seid?
Ja, also ich glaube schon, dass man, vor allem wenn man mit Jungs gezockt hat, dass man immer mal was einstecken musste. Sogar wenn eigene Brüder und der eigene Bruder immer dabei war. Und ja, es hilft dir dann schon in vielen Situationen. Definitiv, definitiv. Aber natürlich auch, wir sind Frauen. Und ich sage auch ehrlich, wir nehmen dann halt auch einiges persönlich. Aber man redet darüber. Und das finde ich gut, weil manchmal rutscht etwas aus, was man aber nicht so meint oder das gar nicht will, gar nicht so laut sagen will. Aber wenn man offen dann zugeht und sagt, du, das finde ich nicht gut. Ja, okay, dann wird darüber geredet und dann ist es fertig.
Ich glaube, dass das auch enorm wichtig ist. Also, dass man bei Sprache eben genau, wie wir es mit Alexander eben auch gemacht haben, das heißt, in dem Moment, wo aber diejenigen, über die geredet wird, sich verletzt fühlen, ich glaube, dann ist der Punkt, wo man dann einfach einen Schritt zurückgehen muss und sich entweder entschuldigen muss oder einfach sagen muss, hey, sorry, weiß ich nicht was. Dann aber irgendwie darauf zu beharren, dass die Sprache ja so wichtig ist, und dass es einem egal ist, wie der Gegenüber gerade damit umgeht, das finde ich dann schwierig. Deswegen, also Sprache ist gerade jetzt auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen kommt es, glaube ich, immer darauf an, dass diejenigen darüber zu Wort kommen, die es dann am Ende des Tages auch betrifft.
Es hat ja auch viel mit Empathie einfach zu tun. Absolut. Also auch zu verstehen, weißt du, in des anderen Schuhen, weißt du, und seinen Stollen dran oder nicht. Diese Erwartungsfrage, das wäre jetzt die große Pointe.
Nee, einfach,
ich hab gedacht, du machst jetzt eh die große Überleitung gleich.
Nein, ich wollte eine Sache wollte ich noch fragen, weil wir eben so viel auch eben über Inklusion gesprochen haben und über die Kraft des Fußballs. Du wirst es auch kennen vom Spielfeldrand. Jeder aus dem Stadion kennt die Tribünen der Rollstuhlfahrer und ähnliches. Und wenn man darauf achtet, wie die mitgehen, wie leidenschaftlich die im Stadion sind und wie wichtig ihnen auch nachher der Kontakt zu den Spielerinnen und Spielern ist, ist das wahrscheinlich etwas, was du sehr oft vielleicht sogar bei jedem Spiel letztlich mitbekommst.
Genau, ich finde, das verbindet uns dann auch, weil ich finde es toll, wenn die Leute uns supporten und die kommen ins Stadion, egal was sie haben und egal was sie machen. Und ich glaube, das gibt nicht nur denen Kraft, sondern auch uns. Das ist, dass wir wirklich etwas tun, was gut ist, womit wir auch Menschen helfen können, weil eben der Fußball und der Sport verbindet.
Übrigens, falls eben jemand nachgerechnet hat, das Gefühl hat, das sind nicht 1,50 Meter, ich wollte nur einmal kurz auch für alle Juristen unter euch erwähnen, wir sind alle getestet. und wir wissen, was wir hier tun sozusagen. Und ich wollte noch eine dritte Ebene mit reinbringen in die Geschichte, und zwar das Thema Bildung und Entwicklung. Wir haben unter anderem durch eine langjährige Partnerschaft zwischen Volkswagen und Terre des Hommes Micky Beisenherz losgeschickt. Und der ist zumindest mal per Homeoffice-Schalte quasi einmal durch die Welt gegangen. Was kennst du so dabei?
Der Rasenreporter Micky Beisenherz.
Der Rasenreporter.
Wen wir hier alles haben, ne?
Wahnsinn,
den Micky Beisenherz.
Und der wird euch jetzt auf jeden Fall Terre des Hommes vorstellen.
Musik. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist jetzt gerade nicht die Zeit, in der man sich persönlich mit Menschen treffen kann. Man kann sich aber sehr wohl sozial engagieren und man kann darüber reden. Deswegen habe ich jetzt digitale Dates mit Bert Osterloh. Er ist Konzernbetriebsrat von Volkswagen. Außerdem spreche ich mit Ingrid Mendoza. Sie ist Regionalkoordinatorin von Terre des Hommes in Indien. Und ich rede mit Beat Werle. Er betreut die Programme von Terre des Hommes. Das ist alles sehr spannend, das ist alles sehr aufregend. Und wir fangen jetzt direkt an.
We are supporting mainly children from marginalized families in India as well as in Pakistan. The idea of a girl actually going out for any reason is very, very challenging. It's not possible. And so for girls, it's important to have a reason even to go out at all, because girls are supposed to be at home and supposed to be doing domestic work. So sports is one opportunity for girls to actually go out and to be able to do something and to get in contact with other girls and other boys from the community. This made them so much stronger as individuals.
Terre des Hommes hat mit dem Konzernbetriebsrat Volkswagen ein Spezialprogramm auf die Beine gestellt. Die halbe Welt in Brasilien dreht sich um Fußball. Aber die eigentlichen Akteure, die eigentlich das Recht zu spielen haben sollten, die Kinder und Jugendlichen, die waren größtenteils von diesem Fokus ausgeschlossen. Das war eigentlich das Ziel, zu zeigen, wie wichtig das Recht auf Spiel und damit natürlich auch direkt der Einsatz von Fußball in einem fußballverrückten Land wie Brasilien von riesiger Bedeutung sein kann und wie durch Spiel eben die Möglichkeit an Zukunftsperspektiven Fenster der Hoffnung zu öffnen.
Wie unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Volkswagen die Projekte?
Es ging mal los mit einem Stundenlohn im Jahr 1998. Das war so der Auftakt für Terre des Hommes, für die Zusammenarbeit. Und dann haben wir angefangen mit dem ganzen Thema Restzins. Das sind die Zins, die auf der Monatsabrechnung hinter dem Komma stehen. Und diese Restzins werden dann automatisch eingesammelt jeden Monat von insgesamt in Deutschland 120.000 Beschäftigten und das nehmen wir dann dafür, um, sage ich mal, so eine Projekte zu fördern.
Im globalen Süden ist Fußball sehr präsent und hat eine Identität, die für Friedensbildung und die Entwicklung der Fähigkeit, eben mit Konflikten umzugehen und für Probleme Lösungen zu suchen, ein extrem privilegiertes Mittel sein kann.
Wir haben im Vorfeld dieser Sendung ein längeres Interview mit Jens Kuniszewski von Terre des Hommes in Osnabrück und mit Mariana Andrade in Sao Paulo geführt. Das werdet ihr hier im Kanal von Volkswagen We Drive Football ab morgen, denke ich, sehen können. Wirklich sehr spannende Projekte, die eben von Volkswagen mit unterstützt werden. Und ich habe mich mittlerweile hierhin in die Ecke ein bisschen gestellt, weil ich meinen Platz abgeben musste, und zwar für Joshua Gilagogi. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, danke.
Direkt, sagen wir ganz kurz, wie ist das Spiel ausgegangen heute? Habt ihr gewonnen?
Ich glaube, wir haben gewonnen 5-0. Oh,
ja. Lief also ganz gut.
Ja.
Du bist bester Laune. Schön, dass du da bist. Du bist natürlich da, weil wir mit dir gleich auch über Rassismus reden wollen, wir über Vielfalt reden wollen, weil du aber auch ein Trikot mitgebracht hast.
Ja, genau.
Das heute getragen wurde. Und zwar überraschenderweise von dir.
Ja, es tut mir leid, wenn das stinkt ein bisschen, aber offizielle Trikot, und dann habe ich 90 Minuten mitgespielt.
Genau, und dieses Trikot, und davon gibt es noch ein zweites, wird Terre des Hommes zur Verfügung gestellt. Die werden das versteigern. Insofern, wenn ihr Lust habt, das Ganze mit zu unterstützen, wie gesagt, morgen, übermorgen, werden nicht nur all die Filme, die ihr heute hier in der Sendung gesehen habt, sondern eben auch das Interview im Kanal ausgespielt. Tolle Projekte, die wirklich zu unterstützen sind. Wenn ihr Lust habt, das mitzutun, dann ersteigert doch einfach eines dieser beiden Trikots, folgt Terre des Hommes in den sozialen Kanälen, dann werdet ihr auch relativ schnell mitbekommen, wo das Ganze funktioniert. Soll ich es mir mal ein bisschen gemütlich machen, weil wir wollen ja ein bisschen, kann ich mich hier hinsetzen? Oder hier guckt, angewidert gucken, Regisseure, Kameraleute. Wie geht's dir? Man muss dazu sagen, wir kennen uns weil wir zusammen Meine Elf gemacht haben. Das heißt,
wie heißt denn eigentlich die Mutter von Niki Lauda?
Muss man Maximilian Arnold
fragen. Ja, das ist wirklich das, was mich am meisten verstört hat. Ich habe mir die Sendung auch geguckt. Also jetzt, man muss das wissen, Meine Elf, 10 Songs, die man sich wünscht und ein Shit-Hit. Und das ist aus der Kabine, aus dem Kraftraum des VfL Wolfsburg, Mama Lauda. Und er hat wirklich noch gute Miene zum wirklich bösen Spiel gemacht.
Ja, als man noch zum Après-Ski durfte, der ein oder andere, der Ältere unter uns wird sich daran erinnern, damals. Nein, aber du bist hier. Ich habe Jeanette eben ganz zu Anfang, als wir in die Sendung eingestiegen sind, die Frage gestellt, wir sind gestern hier angekommen, die Stadt ist bunt, man sieht unter anderem dich auf den Plakaten mit der Werkseinstellung. Hier wird so sehr Diversity, Vielfalt gelebt. Wie besonders, wie wichtig ist es für dich, bei diesem Verein zu spielen?
Es ist nicht nur für mich, ich glaube, es ist wirklich von der Mannschaft. Weil wenn wir gucken, unsere Mannschaft, wir haben viele verschiedene Nationalitäten, wir haben viele Farben auch. Und ich denke, das ist unsere aktuelle Gesellschaft. Es gibt keine Platz mehr für diese Rassismus, für diese Homophobie oder diese Diskrimination. Und wir wollen nur einfach eine tolle Zeichen setzen. Und ich denke, viele mehr Vereine machen es. Wir haben angefangen jetzt, ich glaube, das ist schon 2 Jahre. Und am Anfang, ja, sie haben ein bisschen uns gesagt, ja, sie müssen nicht das machen, das geht nicht. Sie müssen nicht das unterstützen, aber am Ende, wenn wir gucken, ich glaube jetzt fast allen Kapitänen spielen mit dieser Regenbogenbind, auch in England. Und ich glaube, das ist ein Movement wie diese Movement Black Lives Matter. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für unsere neue Generation, dass sie müssen verstehen, was ist unsere Grenze und was können wir nicht mehr akzeptieren.
Es ist ja immer die erste journalistische Frage in so einem Fall und die hat Mike damals aufgestellt. Wie bist du denn selbst mit Rassismus in Kontakt gekommen? Du bist ja in Frankreich aufgewachsen, also in Frankreich geboren, aufgewachsen, lange schon jetzt in Deutschland, 7 Jahre. Und mich hat damals bei dieser Sendung von Mike so überrascht, dass du gesagt hast, einmal. Und du konntest das auch genau benennen. Das hast du dann auch im Interview mit dem Kicker nochmal erzählt. Ist das so, ist das einmal, dass du wirklich sagen kannst, das war ein Rassismusmoment, an den ich mich erinnere und wo ich wirklich auf denjenigen fast losgegangen wäre, so wie du es gesagt hast?
Ja, ich kann mich genauso erinnern. Das war in einem Restaurant, ich war in Frankreich, in Saint-Étienne. Und weißt du, dieses Gefühl, das ist ein sehr hartes Gefühl, weil das war mein erstes Mal. Und am Anfang, der Mann hat mir gesehen als Fußballspieler. So, alles gut, Glückwunsch und so. Und dann hat er, wir waren ein bisschen laut, und hat er angefangen mit böse Sätze, und das hat mir sehr, sehr hart getroffen. Und ich hatte 2 Möglichkeiten. Erst aufstehen und ihn schlagen oder einfach mit ihm reden, um zu ihm verstehen, dass das geht nicht, was er sagt. Und ich glaube, seine Familie hat gut verstanden.
Übrigens, weil du vielleicht noch nicht mitbekommen hast, Alexander bei uns in der Sendung ist etwas, was du vielleicht noch werden möchtest, deutscher Meister.
Ich hoffe, dass sie bleiben in Interview.
Ein deutscher Meister in diesem Fall, 7-facher deutscher Meister im Blindenfußball. Gibt es Menschen, die sich auf den Straßen über dich lustig machen, oder hörst du irgendwelche Formen von Ablehnung, von Ausgrenzung?
Ja, hören ist manchmal schwierig. Natürlich, ich glaube, es passiert viel öfter wahrscheinlich, als ich das wahrnehme, weil es oft natürlich irgendwas Visuelles ist. Man geht aus dem Weg, man macht vielleicht irgendwie eine, was weiß ich, Gestik, Mimik. Das kriegt man natürlich nicht mit, aber ich sag mal so, was man natürlich irgendwie schon mitkriegt, wenn irgendwie kleine Kinder fragen, Mama, guck mal, der blinde Mann oder sowas. Ja, wenn er auch wahrscheinlich mit dem Finger gezeigt wird, so ungefähr. Was ich nicht schlimm finde, absolut nicht. Aber was dann schlimm ist, ist, wenn die Mutter sagen, psch, sei leise, ja. Also der darf das nicht hören. So, das ist eher so. Am liebsten würde ich immer, ich bin da nicht so, ich bin da vielleicht ein bisschen zu schüchtern, würde da nicht jedes Mal hingehen und sagen, wieso darf man das nicht sagen, ich kann das doch hören und ist doch alles gut, sprechen Sie lieber mit Ihrem Kind mal darüber, was das alles so bedeutet. Aber ich glaube, das ist dann so ein bisschen die vielleicht Aktivistenrolle, die ich in dem Fall dann nicht einnehme. Aber klar, natürlich gibt es das für viele behinderte Menschen, die da viele Diskriminierungen erleben müssen. Ich glaube, es ist wirklich auch ein Punkt, wo man sich dann erstmal als Mensch, der das dann macht, fragen soll. Also am Ende sind wahrscheinlich 80% von uns irgendwann im Leben behindert. Ja, ob es dann mit 75 oder schon früher ist, ist ziemlich egal, aber man kommt in diese Rolle. Und daher ist das eigentlich eher was, was man sich schon mal die 75 Jahre vorher auch sparen kann.
Tuba, du im täglichen Leben, in der Arbeit mit den Mädchen auch?
Ja, auf jeden Fall, schon erlebt. Natürlich am Anfang tatsächlich, auch wie Alexander es sagt, mich irgendwie nicht in dieser Aktivistenrolle gesehen und wollte auch nicht unbedingt für Aufklärung sorgen. Aber es gibt natürlich viele Momente, wo ich auch sehr, sehr verletzt war. Wo ich das aber mit mir selbst ausgemacht habe oft und auch viel geweint habe. Jetzt bin ich natürlich in einer ganz anderen Rolle, auch als Vorbild für die jungen Mädchen, die ich auch trainiere. Das heißt, dass ich denen auch vermittle und denen sage, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass sie, wenn sie das Gefühl haben, verletzt zu sein, auch darüber zu sprechen. Ich habe ganz oft, wenn Witze über mich gemacht worden sind, wie der Dönerspieß läuft wieder auf oder so, mitgelacht, weil ich dachte, wenn du jetzt was sagst, obwohl dich das so krass verletzt hat, dann ziehst du die ganze Stimmung runter und alle haben doch gelacht und. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall gelernt habe und was ich so auch nie wieder machen würde. Und deswegen sage ich aber auch den Mädchen, die ich trainiere, tatsächlich oder mit denen ich zu tun habe, dass sie immer sagen müssen, wenn sie in irgendeiner Form das Gefühl haben, dass sie verletzt sind oder.
Aber es passiert das auch, du hast ja nicht nur jesidische Mädchen, du hast ja nicht nur türkische Mädchen, nicht nur arabische Mädchen, du hast ja alles bunt gemischt. Passiert da auch nicht in der Gruppe bei 40, 80 Mädchen ganz viel Diskriminierung untereinander, weil gewisse Volksstämme, gewisse Ethnien gar nicht miteinander können? Dann ist sie plötzlich, mit der Kurdin spiele ich nicht, ja, aber mit der Türkin spiele ich sowieso nicht. Das ist die kommt aus Arabien, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Mhm. Das kennt man ja auch. Ich wohne im Wedding, da kenne ich das von der Straße. Da hat jede Minderheit eine andere Minderheit, auf die sie herabschaut.
Tatsächlich war das auch meine Angst, als ich die Scoring Girls ins Leben gerufen habe. Ich hatte Angst davor. Muss aber sagen, dass ich glücklicherweise das bei den Scoring Girls so krass nicht erlebt habe. Klar, gab mal so ein, zwei Seitenhiebe. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, in meiner Rolle dann gewesen, denen auch zu vermitteln, hört zu, wir haben ein gemeinsames Spiel. Das heißt, wir wollen irgendwann ein Turnier spielen, wir machen dies, wir machen das, wir wollen gemeinsam gewinnen. Das heißt, uns gegenseitig bekämpfen bringt hier gar nichts. Entweder wir ziehen alle an einem Strang und wenn irgendwer irgendwie über die Stränge schlägt, was nicht passiert ist, aber auch da würde ich konsequent sein.
Apropos Konsequenzen und apropos übrigens auch Wedding. Es gibt ja ein ganz bekanntes Beispiel, Kevin Prince Boateng, der im Wedding groß geworden ist. Der ist in seiner Zeit in Italien, als es Rassismus von den Rängen gab, als es Beleidigungen gab für schwarze Spieler auf dem Platz, hat er orchestriert, dass die ganze Mannschaft vom Platz geht. Du hast in den Interviews immer das Beispiel Patrick Vieira, der als Jugendspieler von Manchester City einmal mit seiner Mannschaft vom Platz ging. Du sagst ganz klar, wenn so etwas passiert auf dem Platz, also wenn ein Gegenspieler einen Mitspieler beleidigt oder andersherum oder wenn es von den Rängen kommt, von den Tribünen, dann müssen wir das auch als Mittel wählen, um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, wir brechen das Spiel hier ab. Beide Mannschaften gehen vom Platz. Das ist doch das, was du sagst, oder?
Ja, und das war auch, ich denke, das war von ein bis zwei Jahren, das war ein Problem in Portugal. Mhm. Porto hat gespielt, ich weiß nicht, wie gegen welche Mannschaft. Und das war ein Problem, weil eine Spieler hatte ein Problem mit Rassismus.
Mariga, ne?
Ja, Mariga, ja. Genau, den Stürmer. Und sein Mitspieler, sie wollen nicht, dass er rausgeht. Mhm. Und das war, du weißt, wenn es gibt sowas, es gibt immer dieses Thema danach in der Kabine. Und zum Beispiel, wir waren in Frühstück und haben wir über dieses Thema geredet und Maximilian ist sofort zu mir gekommen und hat gesagt, hey, wenn das passiert, wir gehen raus. Und kein müsste das sagen, nein, wir wollen normal spielen, obwohl wir gewinnen 3-5-0, das ist uns egal. Das Wichtigste ist, was wir wollen zeigen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man muss keine Zentimeter nachlassen gegen diesen Kampf.
Wie hast du das dann erlebt, als Paris Saint-Germain gegen Başakşehir hier Istanbul, als sie vom Platz gegangen sind, als sie gesagt haben, als im Rückspiel dann gekniet wurde, wie hast du das erlebt?
Ich glaube, jede Person hat eine große Verantwortung. Und noch mehr den Schiedsrichter. Und wenn ein Schiedsrichter sagt, dieser schwarze Mann, das kann nicht sein. Ich denke, das ist nicht schlimm, weil es tut mir leid, aber wenn steht fünf weiße Leute und eine Black Mann, wir werden sofort sagen, den schwarz. Weil das ist der erste Wort, was kommt. Aber wir müssen verstehen, dass wir haben diese Verantwortung. Wir müssen unsere Worte kontrollieren, weil gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Diskrimination, das anfängt mit diesem Wort.
Genau, es beginnt in der Sprache.
Ja. Und das, in diese Wort müssen wir uns kontrollieren. Für mich, das war, ja, das war klar eine große Fehler von den Schiedsrichter. Ja.
Ich wollte Jay noch fragen, wie wurde das bei euch in der Kabine diskutiert? Also wenn ich hier höre, Josh und Maxi Arnold sitzen zusammen, gibt es das dann auch bei euch? Weil, also, wenn wir über Durchlässigkeit von Männer zu Frauenfußball andersrum, dann wird das ja auch wahrgenommen. Es ist ja der Fußball, der an einem Mittwochabend passiert. Wie wurde das bei euch diskutiert? Wie wurde sozusagen darüber nachgedacht, was wäre, wenn das bei uns passieren würde? Wie würden wir reagieren?
Also da würden wir auch gemeinsam geschlossen als Mannschaft vom Platz gehen. Wir haben auch sehr viele, auch ich bin ein Ausländer, sehr viele verschiedene Nationalitäten in der Mannschaft und wir kämpfen gemeinsam. Wir kämpfen gemeinsam für eine Sache und wir würden auch gegen Rassismus gemeinsam kämpfen. Und würde so etwas passieren, bin ich mir ganz sicher, dass wir als ganze Mannschaft zusammen in die Kabine gehen würden.
Aber habe ich nur den subjektiven Eindruck, dass das im Frauenfußball alles viel weniger stattfindet als im Männerfußball? Stichwort Homophobie, Rassismus.
Ja und nein. Also wir kriegen natürlich auch mit, dass wir Frauen in die Küche gehören und nicht auf dem Fußballplatz. Das finde ich auch eine Art, das ist ja gegen uns, das ist gegen unser Geschlecht, nur weil wir Fußball spielen. Dass es vielleicht nicht so groß ist.
Das liegt daran, weil die Männer das mit dem Multitasking nicht hinkriegen. Weißt du, die wissen nicht, dass man möglicherweise auf beides kann.
Beides kann, ja. Es gibt auch, wir sind in Zeiten von Thermomix, von daher. Nein, aber auch wir werden natürlich konfrontiert mit harten Worten oder mit Sachen, was halt wirklich nicht zum Fußball gehört. Und ja, da gebe ich dir aber recht, das ist natürlich anders, weil bei einem Männerspiel viel mehr Zuschauer sind und das viel mehr thematisiert wird. Aber auch uns treffen diese Worte.
Aber ich habe auch das Gefühl, sexuelle Orientierung, also eben nicht nur ein heterosexuelles Leben zu führen, das ist im Frauenfußball deutlich normaler, aber eben auch was, oder vor allem, was den Mut angeht, das auch einfach völlig natürlich zu leben.
Das ist ein sehr interessantes Thema. Ich finde aber mittlerweile, dass es bei uns mittlerweile leider auch ein Klischee ist. Also jeder, der Frauenfußball spielt, steht auf Frauen. Das ist ja klar. Nicht. Also, das ist Ironie. Ja,
Standard.
Genau. Aber das, ich finde das komisch, weil das ist es nicht. Aber, ja, bei uns ist vielleicht aus diesem Klischee heraus resultieren dann normaler, dass es jeder sich traut zu sagen, ja, ich oute mich jetzt, ich stehe auf Frauen, ich habe damit kein Problem und auch unsere Community hat damit kein Problem. Ich finde das bei Männern ein bisschen anders, weil es, sobald ich weiß, in Deutschland kein aktiver Spieler sich geoutet hat.
Ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern das auch Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, glaube ich, zweite Liga in England.
Und Rugby.
Und Rugby.
Überraschenderweise.
Genau. Überraschenderweise, ja, gar nicht, mal gar nicht so, weil ich glaube einfach, dass die sind einfach weiter. Die sehen auch Sportlichkeit und Männlichkeit anders, die wird anders definiert. Im Rugby gesünder, glaube ich, auch als im Fußball. Was mich da aber interessiert hat, ich habe ein ganz schönes Zitat gefunden von dir. Du hast gesagt, da ging es so ein bisschen um Internetmobbing. Also ganz viel passiert ja gar nicht mehr, gerade jetzt passiert ja gar nicht mehr viel auf der Tribüne, sondern in sozialen Netzwerken, in Foren, in Facebook, auf Instagram, was darunter geschmiert wird, muss man ja auch sagen. Du hast es ganz gut verglichen. Du hast gesagt, das Internet ist so ein bisschen wie das Stadion. Der Einzelne ist in der Masse anonym. Und kann sich deshalb erlauben. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht? Das ist einfach, dass sozusagen der Fußball so progressiv, wie er sein möchte und sein kann und wie viel er euch auch gegeben hat, dass er oft eben auch in manchen Teilen sehr, sehr seiner Zeit hinterherhinkt, wenn man sich so anguckt, was von der Tribüne oder im Internet kommt.
Definitiv. Also hängt auf jeden Fall noch ein bisschen hinterher. In vielen Bereichen natürlich schon sehr fortschrittlich, aber eben in diesen gesellschaftlichen Themen, wie eben Homosexualität oder andere Themen, hängt man da tatsächlich noch hinterher, aber eben auch diese Anonymität auf dem Platz oder im Netz, wie er sagt, das ist natürlich auch sehr fatal, aber ich glaube, wenn man im Stadion sitzt und ich weiß nicht, wer das war, was war irgendein deutscher Fußballmoderator, der irgendwo bei einem Deutschlandspiel in der
Ach so, als, Bühne als Sané und Gündogan in Wolfsburg, das war glaube ich in Wolfsburg, oder? André
genau,
Vogt
genau,
von der Basket oder von der Five. Auf jeden Fall ist er ein Kollege aus dem Basketball, was übrigens auch bezeichnend ist, dass ein Kollege von einem Basketballmagazin in Wolfsburg im Stadion aufsteht, um den Leuten zu sagen, hier so nicht genau bei einem Länderspiel.
Genau so. Und genau. Ich finde, genau darum geht es am Ende des Tages auch, Zivilcourage, weil in dem Moment du natürlich als betroffene Person davon abhängig bist, so wie er es auch sagt, dass die Mannschaft direkt hinter ihm steht, am nächsten Tag mit ihm spricht und sagt, hör zu, so etwas würde es hier niemals geben bei uns. Wir würden sofort mit dir geschlossen vom Platz gehen. Und ich glaube, diese Zivilcourage, die kann sich jeder ein bisschen mehr zutrauen. Und ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Wichtiges ist, dass eben nicht nur Leute immer darüber reden, die auch unmittelbar betroffen sind, sondern eben auch die ganzen Menschen drumherum.
Aber wenn man als Fan 12. Mann sein möchte, dann muss man da auch mit runtergehen, ne? Also gehört er dazu.
Ja, du bist ja Teil. Also ich meine, du bist ja auch Teil des Ganzen. Ich habe oft so das Gefühl im Stadion, es gibt so eine Abgelöster. Es gibt wir hier oben, wir haben dafür bezahlt und unten die Gladiatoren, die Matadoren, und die müssen jetzt für uns. Und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir auch das Recht, weil wir haben ja 30 bis 80 Euro bezahlt auf der Tribüne, dann haben wir auch das Recht, uns an denen auszulassen. Und dann passiert eben sowas. Dann wird man aber so ein Allgemeingut. Und das finde ich halt gerade im Profifußball so gefährlich, dass die Spieler eben auch wie Influencerin oder so bei Instagram, dass das so ein Freiwild wird. Also man kauft sich nicht mit der Eintrittskarte das Recht, über den Menschen zu richten, der da unten seinem Beruf nachgeht.
Natürlich nicht.
Ich finde es auch, dass Ton macht die Musik. Du kannst natürlich deine Meinung äußern, du kannst auch Kritik ausüben, aber du musst wissen, dass dir gegenüber ein Mensch ist, der auch Gefühle hat. Und dass man, ich möchte mit dir so reden, dann möchte ich auch, dass du mit mir so redest. Und das fehlt dann ein bisschen. Und dadurch, dass in Instagram du mit jeglichem Fake-Profil alles kommentieren kannst, niemals wirst du dafür bestraft. Und das finde ich falsch.
Also nicht nur mit Fake-Profilen, sondern auch mit Klarnamen. Wir werden hier im Facebook-Stream dann doch interessante Dinge gepostet. Übrigens, für euch machen wir das alles hier nicht. Was ich aber Josh noch fragen wollte, hast du das Gefühl, dass sich der Fußball weiterentwickelt? Also man kann es jetzt im Moment gerade schwer sagen, logischerweise, weil seit vielen Monaten auch keine Zuschauer mehr im Stadion sind. Aber hast du das Gefühl, dass eigentlich alle auf einem ganz guten Weg sind?
Es ist schwer, ich glaube, weil, wie gesagt, das Fußball ist auch eine Bild von unserer Gesellschaft. Ich kann nicht sagen, dass, weil alles gut im Fußball, das wird auch alles gut in der Gesellschaft laufen. Aber das Wichtigste ist, wie wir haben gesagt, du kommst nicht Fußball zu gucken, um zu kritisieren. Oder du musst objektiv sein. Okay, du hast ein schlechtes Spiel gemacht, du bist schlecht. Okay. Aber nicht, du bist schlecht, weil du bist gegen Homophobie oder du bist gegen Rassismus oder so. Das geht nicht. Das geht nicht. Wie gesagt, ich habe immer in meinem Kopf, wir haben Fußball gespielt und das war arabisch, das war schwarz, das war weiß. Und wir haben Spaß gehabt. Und deswegen, du musst kommen mit deiner Familie oder mit deinen Freunden, ein Spiel zu gucken, ob das ist Frauenfußball oder ist Männerfußball. Du musst gucken, weil du liebst Fußball und du möchtest ein gutes Spiel sehen. Und das ist das Wichtigste.
Ja, und was wir gerade schon besprochen haben, und da wird sich ja zeigen, wie weit der Fußball dann auch ist, wenn die Zuschauer wieder zurückkommen, die Zivilcourage, das Aufstehen, also dass einfach auch Menschen sagen, nicht in diesem Stadion, so wird hier nicht geredet und entweder du verschwindest oder du hältst deine Klappe oder was auch immer.
Weil ich glaube, das war auch ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, in welcher Liga das war, vielleicht in dritter Liga, dass eine
Münster.
Fans hat, ja,
Münster, als, genau. Als in Münster, genau.
Und die Fans haben rausgenommen auf dem Stadion. Das finde ich.
Aber das war doch bei Mainz 05 auch so, wo sie den Fan ausfindig gemacht haben. Genau. Und der haben sie, glaube ich, sogar die Mitgliedschaft entzogen. Ja. Also es gibt kleine Beispiele. Und ich glaube auch, dass der Fußball nicht so anmaßend sein darf, das vielleicht als ein Schlusswort, nicht so anmaßend sein darf, zu sagen, wir können die Gesellschaft vom Fußball aus grundlegend verändern. Das wird nicht passieren. Das wäre auch falsch, das zu sagen. Jetzt hätte ich fast gesagt, das wäre blind, das zu sagen. Da sind wir jetzt wieder. Das ist
doch falsch.
Genau. Nein, aber das ist genau. Und ich glaube aber, am Ende ist es ganz richtig, was Josh gesagt hat, dass man eine Vorbildfunktion hat. Und ich glaube, du kannst nicht komplett verändern, aber du kannst immer wieder sagen, wir sind der Leuchtturm. Wir strahlen auch wie der Leuchtturm und wir versuchen einfach mit einem guten Beispiel voranzugehen, weil sich dann Sprache ändert, weil sich dann Wahrnehmung ändern kann.
Also als seist du der Meister des Schlussworts. Oder? Habt ihr das Gefühl, alles heute gesagt zu haben, was ihr dringend hier sagen wolltet?
Ja.
Ja?
Auf jeden Fall.
Fürs Erste auf jeden Fall. Aber ich glaube, man muss einfach, wie wir es auch schon gehört haben, immer dranbleiben. Das ist ein Thema, das sind Themen, die jeden Tag begleiten. Und das müssen wir weitermachen.
Ja, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man einfach immer weitermacht und dass man sich auch nicht aufhält. Ich kann immer wieder die Stimmung beim FC St. Pauli beschreiben, was das Thema Rassismus beispielsweise angeht. Da wird halt aufgestanden. Wenn einer irgendjemanden rassistisch beleidigt, beschimpft, der muss noch nicht mal rassistisch beleidigt werden, muss einfach nur der Schiedsrichter beschimpft werden oder Ähnliches. Also wenn im Stadion einfach nicht respektvoll mit einem anderen umgegangen wird, dann stehen einfach in diesem Stadion auch 10 Leute um den herum auf.
Jetzt hast du auch noch, jetzt hast du wirklich eine MML-Folge rausgemacht, jetzt hast du auch noch St. Pauli mit in die Sendung bekommen. Gut, das jetzt, also schön, dass ihr alle hier gewesen seid. Das war die Volkswagen Kegel to Diversity. Das ist unsere Werkseinstellung. Vielfalt, danke an Alexander Fangmann, Joscha Gilavogi, Tubat Hekal und Jay. Ich krieg's nicht hin. Sag's bitte.
Was?
Sag den Namen bitte.
Nee, ich habe mich eben schon reingeritten. Das ist.
Ach komm. Jetzt mach's nicht. Lass mich nicht so hängen. Nee,
also ich lese es jetzt ab, okay? Ich versuche das jetzt ein einziges und letztes Mal.
Und okay, ist alles gut.
Ja? Und wie klingt man eigentlich Ungarisch? Das musst du mir jetzt noch. Also was ist sozusagen das Phonetische in eurer Sprache?
Also viele denken, dass es so eine Ostbruchsprache ist, aber eigentlich gehört das in die Finnische. Also es ist eine Finn-Ugor, heißt die Sprachfamilie. Und da stammt unsere Sprache her. Und ich weiß nicht, wie das klingt, weil ich das
selber spreche. Ich habe es eben deutsch ausgesprochen. Jakapfi habe ich eben deutsch gesagt.
Also wenn soll ich das auf Ungarisch sagen? Ja. Aber erst du.
Jakapfi würde ich immer sagen.
Das ist ja auch 50 Jahre Sendung mit der Maus. Sag's einmal
auf
und
Ungarisch.
Dann sag ich, und das war okay. Ungarisch und dann sind wir fertig.
Okay, ich würde, also in Ungarn wird mein Name auch andersrum ausgesprochen, weil bei uns Familienname vorne ist. Jakob Fijonet.
Ach, das ist wie in Japan, ist das doch auch so, ne?
Bestimmt.
Ja, bestimmt.
So, das war Ungarisch. So.
Ja, Kaffee, Jeanette.
Der will nicht Schluss machen.
War gut?
Nicht nach Hause.
Ja, gut. Wir können raus. Wir können aufhören. Das war's auf jeden Fall. We Drive Diversity, der Talk, live aus Wolfsburg. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Teilt den Stream und vor allen Dingen die Werkseinstellung. Bis bald und tschüss hier aus Wolfsburg. Tschüss.